Hi, mein Name ist Katrin Bockhoff und in diesem Podcast geht's nicht um mich. Stattdessen stelle ich dir meine Community vor, oder besser gesagt, die Menschen, die sie ausmachen. Ich habe mir ziemlich viele Leute eingeladen und interviewe hier diese so, so coolen, so empathischen, so feinfühligen und starken Menschen rund um ihre Hochsensibilität, ihr Leben und was sie daraus gemacht haben in den vielen Jahren, in denen sie teilweise schon wichtige, wichtige Menschen meiner Community sind. Ich freue mich, dass du hier bist und ein bisschen Einblick bekommst in das Leben der feinfühligen und starken, hochsensiblen Community. Willkommen zu einer neuen Folge und vor allem diesmal einer neuen Frage der Woche, die, und das gebe ich gleich zu Beginn zu, so wie ich sie heute hier beantworte und wie ihr sie auch in der Überschrift dieser Podcast-Folge sehen könnt, streng genommen nicht direkt gestellt bekommen habe, aber ich kriege Fragen, die in diese Richtung gehen oder die sich anders unter dieser Überschrift oder unter dieser Frage zusammenfassen lassen, tatsächlich wirklich ständig gestellt. Und also habe ich mich entschieden, darauf einmal einzugehen und sie allesamt sozusagen zusammenzufassen als eine Frage der Woche. Und zwar widmen wir uns heute dem Zusammenhang nach den Themen oder zwischen den Themen Feinfühligkeit, Sensitivität, Sensibilität und ja, der eigenen Weiblichkeit, Schöpferkraft, auch Sexualität und der Anbindung an diese Themen im eigenen Körper. Bevor ich euch jetzt aber hier so meine Two Cents zu diesem Thema in mein Mikrofon spreche und eine ganze Podcast-Folge dazu mache, möchte ich ganz gerne mal so ein paar Begrifflichkeiten klären. Denn in einer zum Glück so diversen Community wie meiner ist es ganz, ganz wichtig, dass wir als erstes mal Begrifflichkeiten klären und als erstes vor allem mal hier wirklich in den Raum stellen, dass an dem Punkt, an dem ich hier von Weiblichkeit spreche, ich keinesfalls nur Frauen anspreche. Mir geht es ehrlich gesagt überhaupt gar nicht um die Biologie. Mir ganz persönlich sind Gender-Zugehörigkeiten, die sind für mich so bunt wie eine ganze Farbpalette. Und ich setze nicht voraus, dass wir immer, wenn wir von Weiblichkeit sprechen, nur von Frauen sprechen oder wenn wir von Männlichkeit sprechen, nur von Männern sprechen. Das ist in meinen Augen der größte Kokolores, den es gibt. Und das sage ich euch als Cis-Frau, also als eine Person, eine Frau, die sich ihrem biologischen Geschlecht absolut zugehörig fühlt. Ich fühle mich absolut wohl in meinem Frauenkörper, empfinde mich selbst als Frau, identifiziere mich selbst als Frau und habe auch entsprechende sie, ihr, she, her Pronomen. Also das sei mal dahingestellt. Gleichzeitig möchte ich euch heute einladen, ein bisschen über den Tellerrand zu blicken und eben genau dafür die eigene Feinfühligkeit und die eigene Sensitivität ja auch zu nutzen, um so ein bisschen weiter zu denken, darüber hinaus zu denken und sich nicht selbst einzusperren in dieser Idee davon, dass Weiblichkeit gleichzeitig auch Frau sein bedeutet oder Männlichkeit gleich bedeutet, dass man Mann ist. Ich persönlich spreche hier vor allem heute von Energien, von unserem feinstofflichen Körper, von unserem energetischen Körper und eben auch darüber, wie wir damit umgehen können, uns selbst in unserer Mitte zu empfinden und selbst in unseren Körpern zu finden. Und ich hole dazu ein kleines bisschen aus, vielleicht auch vor allem, um euch zu erklären, wie eben auch meine eigene Reise ausgesehen hat, von im Grunde der jungen Frau zur Frau, von meinem vorherigen Ich sozusagen zu dem, was ich heute als wirklich erwachsen in mir ansehen würde, was das alles für mich wirklich zu tun hat mit innerer Kindarbeit, aber eben auch innerer Erwachsenenarbeit. warum ich als Embodiment Coach mit der Sexualität, der eigenen Erotik, den Themen Lust, Lebensfreude, innerer Motivation und Schöpferkraft arbeite und auch wieso die für mich überhaupt voll und ganz untrennbar sind davon, sich selbst im eigenen Körper wirklich voll und ganz an diese inneren erwachsenen Anteile anzubinden. Sicherlich sprechen wir heute dann eben auch nochmal darüber, was es bedeutet, in Dualität zu sein, also diese unterschiedlichen Energien in sich aufzunehmen und miteinander zu verweben und zu verbinden. Und worüber ich auch sicherlich sprechen möchte, ist die Sozialisierung, die ganz häufig überhaupt gar nichts mit der eigenen Identität zu tun hat, sondern eher nur genutzt wird wie eine Maske. Und spannenderweise, und vielleicht fangen wir da auch einfach mal direkt an, ist auch so mein Weg verlaufen, mein ganz persönlicher Weg. Und ihr wisst, in diesem Podcast geht es ja üblicherweise überhaupt nicht um mich, sondern um meine Community. An dieser Stelle finde ich aber ziemlich gut nachvollziehbar, wie ich zu diesen Themen überhaupt stehe oder wie ich zu diesen Themen gekommen bin, wenn ich euch mitnehme in so ein kleines bisschen einen Ausblick oder in so einen Rückblick eher meiner eigenen Herangehensweise. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ich groß geworden bin mit unglaublich viel Wut im Bauch und einem unheimlich großen Kontrollbedürfnis. Und meine Antwort auf viele Dinge, die innerhalb der Schule, meiner Familie oder eben auch Freundeskreise passiert sind, war sehr häufig eine sehr körperliche, sehr anstrengende, sehr laute und sehr durchsetzungskräftige. Mit anderen Worten, ich bin sehr oft als sehr unweiblich beschrieben worden. Ich war jetzt nicht gerade so der Jungsschwarm, ich war jetzt nicht gerade so das Mädchen, der man irgendwie hinterher gepfiffen hat. Ich habe viele, viele Jahre auch die Erfahrung gemacht und auch oft davon berichtet, dass ich zum Beispiel auch später dann, wenn es dann so in Clubs und Partys ging, gar nicht angebaggert wurde, gar nicht angeflirtet wurde. Und das war auch nie ein Problem für mich. Im Gegenteil, ich war eigentlich immer ziemlich stolz drauf. Ich habe ja schließlich meine Freundinnen und die anderen Mädchen in meinem Freundeskreis gesehen, die wirklich ständig irgendwie behandelt wurden wie, weiß nicht, Gemälde oder Zimmerpflanzen, beglotzt und angetatscht. Und das hat mich immer schon wirklich schlimm aufgeregt und fürchterlich wütend gemacht, dass der weibliche Körper irgendwie so objektifiziert wird. Und war deswegen tatsächlich auch relativ dankbar darüber, dass ich diese Erfahrung nicht gemacht habe. Gleichzeitig hat es aber wirklich viele, viele Jahre gedauert, festzustellen und zu realisieren, welche Form von Objektifizierung ich unterlegen habe oder unterlegen bin. So ist die richtige Formulierung. Denn auch wenn mir jetzt niemand mich angebaggert hat oder ständig irgendwelche Komplimente hinterhergerufen oder hinterhergepfiffen hat, gab es ja trotzdem für mich die andere Klatsche, nämlich die, dass ich eben nicht dazugehöre. Ich habe sehr früh Brüste bekommen und ich habe auch sehr früh mit meiner Menstruation eingesetzt und mich dementsprechend natürlich gerade in diesen beiden Punkten eigentlich relativ früh sehr weiblich gefühlt, aber sehr bald darauf ging aus meiner Perspektive auch das Bedürfnis los, das zu kaschieren. Rund um meine Menstruation gab es verhältnismäßig viel Scham. Ich habe sehr darunter gelitten, im Schwimmunterricht am Rand sitzen zu müssen und zu wissen, dass die Jungs wiederum und auch die anderen Mädchen wissen, ich kann jetzt gerade nicht mitschwimmen, weil ich meine Periode habe und mich nicht traue, da irgendwie, ich weiß nicht, mit 11 oder 12, wie es euch ergangen ist, aber für mich war das tatsächlich ziemlich vulnerabel, Tampons zu benutzen und die Aufklärung war auch einfach nicht so groß zu den Zeiten. Und dann fand eine Bewertung statt. Das bedeutet, selbst dann, wenn du glaubst, gut für dich zu sorgen, bist du ja trotzdem, das ist ja trotzdem kein Geheimnis mehr. Du bist ja, ich stehst ja jetzt nicht im Schutz sozusagen der Verschwiegenheit, sondern es ist sehr offensichtlich, was mit dir los ist. Es gab in dem Moment ja überhaupt gar keine Privatsphäre mehr. Und weil ich mich eben so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe, weil mein Embodiment sehr aus Wut und Rebellion genährt ist und ich ja da, wo ich herkomme, auch immer sehr stark um meine Integrität und meine Rechte kämpfen musste, hat sich irgendwann daraus wirklich auch eine große Lautstärke und ein sehr lautes, auffälliges, sehr durchsetzungsstarkes Embodiment geformt, Und so wurde ich ganz gerne mal eben auch angesehen wie ein Junge. Also meine Freunde wurden dann immer öfter Jungs und oder hat eben mit männlich gelesene Personen, die sich auch als Jungs definieren. Da habe ich mich dann auch wohlgefühlt in diesem Kreise. Im Laufe meiner Jugendzeit gab es dann eben auch wirklich einige Wunden rund um Schwesternschaft, Freundschaft, andere Mädchen, die mich haben auflaufen lassen, in den Gruppen ich mich einfach überhaupt nicht zugehörig gefühlt habe. Ich war relativ früh damals in meine beste Freundin verliebt, was ich überhaupt nicht gecheckt habe, was aber leider alle anderen gecheckt haben und dann eben auch zu so einer Art Hintertür, Hinterhalt geführt hat und viele, viele Integritätsverletzungen und auch viele Zugehörigkeitsverletzungen. Und mit jeder einzelnen, und das hat wirklich Ewigkeiten gedauert, bis ich es kapiert habe, mit jeder einzelnen Verletzung weiblichen energetischen Kräfte, die Weiblichkeit halt nun mal so mit sich bringt, wie zum Beispiel Schwesternschaft, die Möglichkeit der Verbindung ist, was sehr weiblich ist, sich zu verbinden und zu kommunizieren. Und jedes Mal, wenn dort so eine Verletzung dazukam, immer wenn da was, wenn da sozusagen eine Wunde dazukam, hat mich das in meinem eigenen Zugang zu dem, wie ich mich in mir und in meinem Körper fühle, mit mir zusammen einfühlen kann in das, was ich bin und auch in Bezug zu meinem Sein, ja, und in diesen Jahren, das als kleinen Disclaimer dazu, gerade in den Jahren, sage ich jetzt mal, wirklich, wenn so die Sexualität erwacht und auch die sexuelle Zugehörigkeit erwacht, die eigenen Geschlechtsorgane wachsen, die Brüste wachsen, die Menstruation stattfindet, bis hin zum, ich sag jetzt mal, Ende der Schule oder Auszug aus dem Elternhaus, wenn wir wirklich beginnen, auf eigenen Füßen zu stehen, unser eigenes Leben zu beginnen und uns da auch so eine gewisse Unabhängigkeit zu erschaffen. Gerade in dieser Zeit ist ja die Bewertung, die wir von außen bekommen, die hat ja einen Einfluss. Wir leben ja dann immer noch nach Vorbildern und Embodiment übrigens formt sich ja nun mal auch durch das, was wir sehen, durch das, was wir um uns rum mitbekommen und natürlich auch durch das, was auf uns einwirkt. Und mit jeder dieser Verletzungen in meiner eigenen Weiblichkeit oder mit dem, was ich für mich dachte als Mädchen, herangehende Frau, anzusehen, das beschämt und bewertet wurde, war meine Antwort, das eben nicht größer zu machen, sondern kleiner. Ich habe also immer mehr Brüste unter weiten Kapuzenpullovern versteckt. Meine Menstruation wurde durch die Pille und aber auch durch mein Rückzug, nicht mit anderen darüber zu sprechen, quasi immer geheimnisvoller, immer kleiner. Auch alles, was so mit Gelüsten zu tun hat, mit Lust zu tun hat oder mit wild sein, laut sein, wurde irgendwie so maskiert, ja. Und klar hatte ich einen gewissen Freundeskreis, in dem ich dann nicht so stark maskieren musste. Und schon auch sein konnte, wer ich sein wollte. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich dann irgendwann mal so meine Erfahrung gesammelt habe rund um Schminke und Schmuck und Accessoires und Kleidung. Aber es fühlte sich alles irgendwie immer so seltsam an. Eben weil ich natürlich trotzdem unter einer Haut steckte, in einem Körper steckte, der es gewohnt war, beschämt zu werden für das, was er war. Ein paar Jahre später habe ich dann meinen heutigen Ehemann kennengelernt. Das hat mir zu dem Zeitpunkt unglaublich viel Kraft gegeben, mich selbst zu entfalten, weil das natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. Das hatte unglaublich viel zu tun mit Sexualität und auch mit Leidenschaft und mit wirklich einer tiefen Verbindung und Zugehörigkeit, einer Sicherheit, die sich da entwickelt hat, die mich hat so ein bisschen suchen lassen. Dann bin ich eine Zeit lang ins andere Extrem ausgeschlagen, in so eine Richtung von sehr viel künstlicher Präsentation einer vermeintlichen Weiblichkeit, die ich heute, wenn ich mir die Fotos angucke, oft so ein bisschen als Maske erkennen kann. Das hat so ein paar Jahre angehalten, bis ich Mutter wurde. Dann schlägt man ja so oft, ich sag Mann, ich weiß gar nicht, ob das für alle zutrifft, ich korrigiere, bin ich ausgeschlagen in die komplett andere Richtung, gar nicht mehr schminken können, Haare überhaupt nicht mehr machen können, kein Friseur und nur noch vollgespuckte Klamotten. Und auch so eine gewisse Resignation, also so ein, oh Gott, nee, morgens noch im Badezimmer die Zeit aufbringen für sowas wie Selbstversorgung, auf gar keinen Fall Zähne putzen reicht. Und so schlug das irgendwie, ich würde jetzt sagen, in der Zeit zwischen 20 und Anfang 30 wirklich permanent hin und her. Und dann kam meine jetzige Frau dazu, also ihr wisst das ja, ich lebe ja mit Mann und Frau zusammen und das bedeutete für mich natürlich auch, dass ich zu dem Zeitpunkt meine eigene Sexualität nochmal anders habe ergründen dürfen, leben dürfen, in mein Leben bringen dürfen. Und lange Rede, kurzer Sinn, all diese Aspekte des sich Kennenlernens, aber auch Ausprobierens, machten oder führten dazu, dass ich tatsächlich vor, ja, mittlerweile würde ich sagen, ungefähr 4 Jahren an so einem Punkt stand, mich selbst anzugucken und festzustellen, wow, irgendwie weiß ich jetzt selbst gar nicht mehr so richtig, wo ich hingehöre, wer ich bin und vor allem, wer ich sein will. Und meine Beschäftigung mit dem Thema Weiblichkeit ist immer so ein bisschen, das war immer schwierig für mich. Denn das, was als Klischee und Stereotyp ausgegeben wird, trifft nicht zu. Auch wenn ich ganz klar sagen kann, dass ich kein anderes Geschlecht haben möchte. Und wenn man Member der LGBTQIA+-Community wird und selbst Polyamor lebt, sich selbst als queer definiert und beginnt, da Einblicke in diese Community zu haben, dann wird dein Leben divers. Das heißt, ich kenne Menschen, die sich als nicht-binär identifizieren und habe mitbekommen, wie dieser Prozess stattfindet von ich ändere jetzt erstmal meine Pronomen und meinen Namen zu ich ändere alles an mir. Und viele unserer FreundInnen und unseres Freundeskreises sind queer, leben Polyamor oder halt eben in irgendeiner anderen Form ihrer persönlichen Diversität. Und eine Frage zum Beispiel, die ich oft gestellt bekomme, ist, ob Hochsensibilität oder Sensitivität eigentlich nicht grundsätzlich sowieso die Voraussetzung schlechthin ist für die Diversität oder eben auch die Polyamorie. Und ganz grundsätzlich glaube ich sehr fest daran, dass jeder Mensch in der Lage ist, Polyamor zu leben und dass das My Two Cents auch hier wieder eigentlich unserer natürlichen Form sehr viel eher entspricht, ja, dass der Mensch eigentlich diesen Nesttrieb und diese Monogamie-Wunschkiste hat, solange die Nachkommen im Nest sind, ja, also wirklich noch so klein, dass sie das oberste, wichtigste von allem Bindung ist. Danach stellen wir immer mal wieder fest in der Entwicklung von Menschen, sobald die Kinder sozusagen größer werden oder aus dem Haus sind, kommt die Sexualität wieder zurück, kommt auch wieder sexuelle Sehnsüchte zurück, kommt Erotik wieder zurück. Und da ist nicht selten der Shift von den Paaren, dass sie dann doch nochmal in offene Beziehung, Polyamorie wechseln oder auch untereinander, also zusammen als Paar, doch nochmal ihre eigene Sexualität ganz, ganz neu entdecken. Und für ob jetzt Hochsensibilität wirklich so ein Fundament ist oder die beste Voraussetzung für Polyamorie oder offene Beziehung, keine Ahnung, ich habe keine Statistik und ich wage nicht zu sagen, dass das das Nonplusultra ist. Was ich aber in jedem Fall sagen kann, ist, dass das feinfühlige Gespür für eben genau diese Energien, über die wir uns heute unterhalten, und auch das feinfühlige Gespür für Leidenschaft, für echte Gefühle, für die Tiefgründigkeit und für das Ergründen der inneren Welten. Auf jeden Fall natürlich ist es ein Merkmal der hochsensiblen Community, der neurodivergenten Community. Und gleichzeitig ist es sicherlich auch natürlich eine große, unfassbar große Ressource für all das, was wir hier heute besprechen wollen. Weil wenn ich mich beschäftigen möchte mit Weiblichkeit, dann geht es nicht darum, und darum habe ich euch auch von meinem Weg erzählt, es geht nicht darum, den Duden heranzuziehen, ja, oder zu googeln, was ist Weiblichkeit, sondern es geht darum, sich selbst zu ergründen in der Tiefe. Und bei meinem Pendel, von dem ich euch gerade erzählt habe, dieses ständige Hin- und Herschwingen von einem Extrem ins andere oder von einer Welt in die nächste, hat zu keinem Ergebnis geführt. weil es immer, im Grunde war es immer eine rebellische Reaktion auf das, was ich vorher nicht mehr halten konnte, ein Zurückspringen in alte Stresstoleranzfenster. Und das ist der Punkt, an dem wir uns unterhalten dürfen über Weiblichkeit und Männlichkeit, das weibliche und männliche Prinzip, Yin und Yang, wie wir es wirklich als Menschen brauchen. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen nicht als eine Frau oder ein Mann auf die Welt kommen. Wir müssen verstehen, dass wir zwar mit biologischem Geschlecht geboren werden, das gedeutet und gesehen werden kann am Tag unserer Geburt, aber dass wir das nicht sind und dass eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen nicht bedeutet, dass wenn er einen Penis hat, ist er gefälligst ein Mann und wenn sie eine Vulva hat, ist sie gefälligst eine Frau, sondern dass wir verstehen dürfen, dass das unabhängig vom biologischen Geschlecht, das, was uns Menschen in unseren tiefsten Kernen ausmacht, ebenso eine maßgebliche Rolle dafür spielt, ob wir uns als Frau oder als Mann oder als was anderes definieren. Wir sprechen hier von dem, was als Energien durch uns hindurchfließt. Und wir können das auch gar nicht außerhalb des Kontexts betrachten, sondern wir müssen uns auch klar machen, dass jedes unserer Gefühle, jede Emotion und alles, was durch unseren Körper fließt, letztendlich gar nichts anderes ist als das Zusammenspiel unterschiedlicher Energien. Und unsere Antwort auf jede dieser Emotionen und unser Umgang mit jeder dieser Emotionen ist auch wieder nichts anderes als das Zusammenspiel dieser Energien. Und wenn wir uns Yin angucken, dann wird es sehr häufig so dargestellt, als wäre das so das Weibliche, ja, und Yang das Männliche. Und schon hier wird es schwierig für mich, weil ich das so gar nicht unterschreiben kann. Was ich sagen kann, ist, dass die beiden Energien sich auf sehr besondere Weise unterscheiden. Und ein Bild, das ich dazu sehr gerne mitgebe, ist das eines Flusses. Also wenn wir uns das Yin vorstellen, wie der Fluss selbst, wie das Wasser selbst, das da so entlang plätschert und sich seinen Weg sucht, dann ist das Flussufer das Yang. Das ist der Rahmen, der für dieses Wasser gehalten wird. Und ohne dieses Flussufer und verwässern die Ränder und es ist auch kein Fluss mehr und alles wird chaotisch und fließt in alle möglichen Richtungen. Aber wenn wir nur Flussufer haben, dann haben wir keinen Fluss mehr. Dann ist es kein, da gibt's da kein, da ist da kein Flow. Und ich mag dieses Bild, weil es eben wertneutral ist und weil es uns zeigt, dass das mit Penis und Vulva einfach nichts zu tun hat. Sondern eher damit, wie ich für mich selbst in meinem Leben gelernt habe, was Stabilität, Linearität, Klarheit, Halten, Struktur und so weiter, Schritt für Schritt Dinge für eine Bedeutung haben, versus was, wie ist in meinem Leben, wie viel Raum ist in meinem Leben für das Chaos, für Flow, fürs Fließen lassen, für Loslassen, für Hingabe. Hingabe ist ein super komplexes Thema, gerade für die hochsensible Community, gerade für hochsensible Menschen, denn boah, Hingabe ist so schwer für so viele Menschen. Hingabe hat so viel zu tun mit dieser Mischung aus Loslassen und Vertrauen und es ist so schwer für uns, weil wir natürlich Erfahrung gemacht haben, das ist der nächste Punkt. Wir können uns Weiblichkeit nicht anschauen, ohne den Menschen nach seiner, ihrer Erfahrung im Leben gefragt zu haben. Wir können das nicht anschauen, um zu fragen, was ist deine Prägung? Wie bist du groß geworden? Welche Erfahrungen mit den unterschiedlichen Emotionen hast du bereits machen können? Wer bist du, wenn du XY fühlst? Oder wenn du das und das fühlst, was macht das dann aus dir? Wie ist dein Umgang damit? In unserer heutigen Gesellschaft sind weiblich gelesene Personen oft so sehr dazu gedrängt, genötigt, gezwungen, Leistungen zu übernehmen, zu funktionieren, werden überhaupt nicht mehr nach Emotionen gefragt und schon gar nicht mehr bekommen sie Anerkennung oder Wertschätzung für ihre Leistungen. Die Chancen, dass aus ihnen die reichsten Männer der Welt werden, ist relativ gering, wohingegen genau das, dieses Leistung erbringen und die Linearität und die Klarheit und die feste Struktur für das Yang überhaupt gar kein Problem ist. Und so gibt es dann halt eben auch wiederum natürlich Frauen, die erfolgreich sind und alles irgendwie miteinander kombinieren und unter einen Hut bekommen und in dieser Starrheit oder Struktur oder Linearität, Stabilität sich wirklich sicher und wohlfühlen können, wohingegen es einfach und Das ist auch wieder so ein kleiner Link zur Hochsensibilität oder Neurodiversität, wohingegen es natürlich auch wiederum ganz, ganz viel weibliche Personen gibt, die sich mit eben genau dieser Struktur abkämpfen bis an ihr Lebensende, weil es einfach im Grunde so sehr auf sie eindrückt und einwirkt und ihnen so viel von ihrer natürlichen Urkraft und ihrer inneren natürlichen Energie wegnimmt, dass sie eben nicht mehr fließen können. Und Energien versuchen immer, sich gegenseitig auszugleichen. Und das ist übrigens nicht nur so, wenn ein Mann und eine Frau zusammen sind, sondern es liegt an der Persönlichkeit des Menschen. Das bedeutet, wenn wir uns in Rollen befinden, die eine bestimmte große Energie von uns abverlangt, dann suchen wir im Außen oder im Innen nach dem Ausgleich dieser großen Energie. Das ist der Grund, weshalb, wenn Menschen sich so sehr im Yang aufhalten müssen, also bedeutet so viel funktionieren müssen, so viel Leistung bringen müssen, so viele Check- und To-Do-Listen am Tag abzuarbeiten haben, das ist der Grund, weshalb sie dann oft in ihrer Freizeit oder apart from that, also außerhalb dieses Funktionierens, Räume suchen, in denen sie Embodiment machen. Weil Embodiment so wunderbar ohne Linearität auskommt und eben einfach ihren eigenen Flow erlaubt. Und das gilt übrigens nicht nur für Frauen, das ist ja völliger Kokolores, sondern natürlich auch für Männer, also männlich gelesene Personen, weiblich gelesene Personen. Und der Punkt ist halt, wie viele Menschen gehen nach der Arbeit joggen und so, ne? Also wie viele Leute suchen sich tatsächlich, nachdem sie in irgendeiner Form der Anstrengung waren, anschließend ein Hobby? Wie viele Menschen werden übrigens auch krank oder sogar suchterkrankt, weil die Lebensform, die sie gewählt haben, ob freiwillig oder unfreiwillig, ihnen eigentlich nicht entspricht, beziehungsweise ihren inneren und äußeren Energien eigentlich überhaupt nicht entspricht? Das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist, Weiblichkeit steckt eigentlich in uns allen und es hat mit unserem biologischen Geschlecht überhaupt gar nichts zu tun. Es ist nicht wahr, dass nur weiblich gelesene Personen auch Weiblichkeit haben und es ist auch nicht wahr, dass nur männliche gelesene Personen Männlichkeit haben. Und hier sind wir so ein kleines bisschen bei meiner Geschichte von vorhin, meiner eigenen persönlichen Geschichte. Ich habe unglaublich viel Yang in meiner Persönlichkeit. Ich bin in der Lage, Strukturen und Routinen einzuhalten. Ich habe ein hohes Commitment. Ich mag das, wenn ich mich mit Menschen abspreche und bespreche und es gibt einen Plan und wir halten uns an diesem Plan. Gleichzeitig bin ich unglaublich impulsiv und kann mich in meinem Vertrauen in zum Beispiel Nadja, die, die ihr wisst, ja bei mir im Unternehmen quasi das Management macht, oder auch Miriam und Jessie, also im Grunde an die Leute, an denen ich vertrauensvoll meine Arbeiten abgebe, kann ich auch wirklich loslassen und sagen, so, ihr macht das auch, und da kann ich es auch fließen lassen und brauche jetzt nicht permanent irgendwelche Beweise oder, weiß ich nicht, Check-ups für irgendeinen Kram, sondern kann das fließen lassen. Und ich ändere unheimlich gerne meine Meinung. Ich behalte mir das Recht vor, meine Ziele umzustecken, wenn ich plötzlich feststelle, ein anderes Ziel gefällt mir besser. Ich trage nie Kleider, weil ich sie nicht mag. Ich trage nie Röcke, weil ich sie nicht mag. Also ich habe so ein Kleid im Schrank, an das ich jetzt gerade denke, das ziehe ich schon mal an. Das ist ein schwarzes Kleid. Das würde ich schon mal anziehen, ja. Aber ansonsten finde ich das einfach, spricht mich das nicht an. Es turnt meinen Körper nicht an. Ich komme damit, ich fühle mich da, ich probiere es immer mal wieder, aber ich fühle es nicht. Aber tief ausgeschnittene Tops, die meine Brüste zeigen, schon. Und der Hintergrund ist, dass es mir in beiden Fällen überhaupt nicht darum geht, was das Außen dazu sagt. Ich trage keine Kleidung, weil das Außen eine Reaktion zeigt, sondern ausschließlich, weil mein Körper mir signalisiert, das ist für den heutigen Tag das richtige Kleidungsstück. Und gleichermaßen fühle ich mich nicht weniger als weiblich, wenn ich eine Jeanshose und einen Kapuzenpullover anhabe. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir ja auch immer noch diese Prägung in uns haben. Wir haben in uns immer noch die Leuchtreklame und die Riesenposter und Plakate, die zeigen, hey, so hast du auszusehen, damit ich dich als Frau wahrnehmen kann. Und je nachdem, wie groß diese Sehnsucht ist, für uns, ja, von außen als Frau, als weiblich, endlich registriert, wahrgenommen und auch geliebt und geschätzt und anerkannt zu werden, verleitet uns das manchmal dahin, tatsächlich zu tun, was diese Plakate sagen, um auch nur den kleinsten Anflug einer Chance zu haben, endlich gesehen zu werden, endlich mal zu hören, du bist schön, du siehst fantastisch aus, ich liebe deinen Körper, ich liebe deine Stimme, ich bla 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 bla, du bist schön. Dann haben wir ja auch noch zusätzlich einfach diese Schwierigkeiten, dass mittlerweile die Kameras in unseren Handys schon voreingestellte Filter haben und Spiegel unser Erscheinungsbild verzerren und auf diesen Plakaten und Postern immer mehr Körper dargestellt werden, die oder immer schon, das ist ja immer schon so gewesen, ich sage nur Barbie, Körper dargestellt werden, die uns einfach absprechen, dass wir andere Maße haben dürfen als die, die dort angezeigt werden. Es gibt Serienformate, die uns erklären, wie wir zu Topmodeln werden können und was wir auf jeden Fall unterlassen müssen. Und das ist dann ja sowas wie Brot essen, ja. Also es geht dann auch so schnell an unsere existenziellen Nöte und an unsere existenziellen Bedürfnisse. Und es wird uns natürlich immer mal wieder auch dieses Zeichen vermittelt, so wie du bist du nicht weiblich genug oder du bist nicht männlich genug. Das, was ich hier erzähle, auch wenn wir heute von Weiblichkeit sprechen, hat ja letztendlich mit uns allen etwas zu tun und so leiden natürlich Männer wie Frauen gleichermaßen darunter. Mein Weg ist gewesen, mich vor allem über die körperliche, aber ich meine, das ist jetzt auch für niemanden hier eine Überraschung, nehme ich an. Mein Weg ist gewesen, mich über die körperliche Ebene dem Thema anzunähern. Ich wollte unbedingt wissen, was der anatomisch-biologische weibliche Körper versus der anatomisch-biologische männliche Körper braucht, um sich sicher fühlen zu können. Wie reagieren Körper auf unterschiedliche Emotionen? Wie reagieren Körper auf Musik beispielsweise? Und für mich als Embodiment-Coach ist einfach auch immer super spannend zu überprüfen, was passiert, wenn ich dem Körper dann eben auch Impulse gebe. Ja, wenn wir uns wirklich gezielt, intentional mit einem Gefühl auseinandersetzen und da etwas reingeben, eine bestimmte Bewegung reingeben, ein bestimmtes Lied reingeben, eine bestimmte Übung reingeben, ja. Und ich wollte unbedingt auch verstehen, jetzt wo ich diese Nervensystemarbeit hinter mir habe und check, ja, okay, kapiert. Was passiert, wenn ich eben die nächste Transformation anstrebe, die mich wieder in Unsicherheit bringt, die mich setzt, ja, in dieses Thema Weiblichkeit, das ich ablehne, seit ich 12 bin und mir jetzt wieder irgendwie sagt, okay, hier ist wieder was zu tun, ja, jetzt musst du wieder dies und das ausprobieren. Und auf diese Reise habe ich mich begeben und damit habe ich getanzt und damit habe ich gefühlt viele Jahre. Und heute sitze ich hier und kann diese Frage danach, ey, boah, hier Sensibilität und Weiblichkeit, wie hängt denn das alles zusammen und ist das nicht schon Weiblichkeit oder bin ich auch hochsensibel, selbst wenn ich laut bin und impulsiv bin und durchsetzungsfähig bin und Menschen mich als extrem beschreiben und so und offen und frei, bin ich dann überhaupt noch hochsensibel, darf ich das überhaupt sein? Hebt das jetzt meine Weiblichkeit auf? Hebt das meine Hochsensibilität auf? Und ich kann halt diese Frage einfach nur damit beantworten, dass ich heute weiß, nach einigen Jahren der Reise mit diesen Themen, dass es geht nicht am Körper vorbei. Es ist unmöglich, die Frage nach der eigenen Weiblichkeit theoretisch zu beantworten. Es gibt keine Möglichkeit, diese Dinge zu googeln und zu übernehmen. Es gibt keine, ich meine, setz dich mal hin, mach das doch mal spaßeshalber. Setz dich spaßeshalber mal hin mit deinem Notizbuch und einem Stift und schreib mal auf, Weiblichkeit bedeutet für mich Doppelpunkt. So, das ist einfach hochkomplex und es ist schwierig für uns, weil es so komplex ist. Es gibt keine simple Antwort auf ein so komplexes Problem. Alles, was ich sagen kann, ist, dass Sensitivität und auch Hochsensibilität und Sensibilität und Feinfühligkeit ganz, ganz, ganz nah am weiblichen Prinzip dran sind, wenn sie es nicht vielleicht sogar erfunden haben. Für mich ist das kein Unterschied und für mich ist das auch kein, das passt nicht zusammen. Weil ich gelernt habe und das immer noch auch für mich selbst, bleibe ich wahrscheinlich ewige Schülerin, ergründe, dass wir dieses Zusammenspiel unserer inneren Energien benötigen, um wachsen zu können. Eingangs habe ich gesagt, was das alles vielleicht auch mit innerer Kindarbeit zu tun hat und auch vor allem mit der Arbeit mit unseren inneren Erwachsenen. Wenn wir Kinder sind, dann leben wir keine Sexualität. Es gibt keine Interaktion und es gibt auch keine Erotik. Und auch wenn wir natürlich Sexualorgane und Hormone bereits haben, wird dies ja nicht ausgelebt. Ab einem gewissen Punkt dann aber schon. Und hier spielen mehrere Dinge mit rein. Nämlich Nummer eins, dass der Mensch das am schlechtesten entwickelte Säugetier ist, gefühlt. Wir werden ja einfach völlig frühreif geboren. Wir können ja einfach, wenn wir uns Menschen mal vergleichen mit einem Fohlen, das irgendwie kurz nach der Geburt stehen und flüchten kann, hat ja kein anderes Säugetier eine so lange Nestzeit wie wir. Und eben weil wir so unreif geboren werden, benötigen wir auch diese so enge Begleitung durch unsere Bindungsperson, Hauptbindungsperson. Und ein wichtiger Aspekt dieser Begleitung für uns Menschen und eben in dem Fall auch unsere Menschenkinder, ist die Begleitung der Entfaltung der Sexualität und Erotik, der Menstruation, des Zyklus, beziehungsweise eben dann des Erwachens der Lust und Leidenschaft, sobald sie stattfindet. Und das ist in der Regel dann ja ihr habt sicherlich Selbsterfahrungen, eigene Kinder, aber irgendwo zwischen 10 und 14 geht das spätestens los. Und diese Begleitung ist elementar, denn ansonsten sind wir überfordert mit dieser Thematik. Weil wir ja im Grunde noch wie Kinder leben, weil wir noch mit unseren Hauptbindungspersonen zusammenleben, noch zur Schule gehen, noch kein eigenes Einkommen haben, noch kein eigenes Dorf, noch kein eigenes Haus. Wir sind noch nicht ausgereift, sondern leben halt eben noch so, wie wir es tun und werden aber gleichzeitig durch unseren Körper und unsere ganz natürliche Biologie in die nächste Reifestufe geschickt. Das ist verwirrend. Das ist für Menschen sehr verwirrend und schwer und komplex und es braucht Begleitung durch die Hauptbindungsperson. Die bleibt sehr häufig aus. Und da finde ich persönlich, darf eben diese Arbeit auch ansetzen. Denn innere Kindarbeit, wenn wir sie machen und so wie sie oft da draußen gelebt und auch gelehrt und gecoacht wird, die geht so wirklich in Richtung Trost für Wunden, die in der Kindheit passiert sind. Die Arbeit ist elementar und unendlich wichtig und ich wage zu behaupten, dass ohne diese Arbeit wir sowieso auch nicht an den Punkt kommen können, uns mit Sexualität und Erotik zu befassen. Das braucht ein Nachbeeltern, ein Nachnähren unserer inneren Kinder für diese ersten Lebensjahre und Lebensphasen, damit wir an den Punkt kommen können, den Rest von uns zu entdecken. Aber die Begleitung von unseren inneren Kindern und Jugendlichen, die muss sich auch nicht immer nur um Verletzung und Trauma kümmern und drehen, sondern die darf eben auch genau auf diese Thematik schauen und die Menschen auch hier begleiten und wachsen lassen. Festzustellen, dass zum Beispiel wirklich in frühen Jahren, in jungem Alter, Beschämung, Objektifizierung, Entmenschlichung stattgefunden hat, weil du einfach die warst, die du warst oder jetzt bist, ja, oder der, da darf drauf geschaut werden, weil das eine große Wunde und Verletzlichkeit und Verletzung im Bereich unseres Zugangs zu Lust und Freiheit und Lebenslust und innerer Motivation bedeutet. Wenn wir keinen Zugang erfahren und auf gesunde Weise genährt, wenn wir keinen Zugang auf gesunde Weise erfahren und genährt haben für unsere Schöpferkraft und für unsere sexuelle Energie und auch unsere erotische Energie, wenn wir also nicht die Erfahrung gemacht haben, dass es sicher ist, mit unserer Sexualität in unserem Körper zu sein. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Wunden und Verletzungen. Von der Beschämung, der körperlichen Objektifizierung über Missbrauch und so weiter, dann wird sich das auch 30 Jahre später nicht zwangsläufig sicher anfühlen. Es gibt Menschen, die darüber hinwegkommen und eine Resilienz ausbilden. Und es gibt Menschen, die dafür einen hohen Preis zahlen. Und im Grunde an dieser Stelle in ihrem Embodiment eben nicht wirklich wechseln vom Kind, das schützenswert ist, keine Lust hat, die Sexualität nicht lebt, die Erotik nicht lebt und damit nichts zu tun hat, zum inneren Erwachsenen, der sagt, das ist durchaus eins meiner Grundbedürfnisse und es spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben und ich darf das ausleben und ich darf das fühlen und ich darf das zeigen und ich darf das sein. Und um das leben und erfahren zu können, brauchen Menschen vor allem geschützte Räume, in denen sie sich selbst ergründen und erkunden dürfen, ohne von außen gestört zu werden, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite brauchen sie natürlich vor allem auch wieder einen Zugang zu ihrem eigenen Körper und hier kommt die Kurve, zu ihrer Feinfühligkeit. Denn wir wissen das aus der Bindungstheorie, sichere Bindung entsteht, wenn wir Kindern in einem frühen Stadium ihres Lebens, in den bindungsnahen Zeiten, feinfühlig ihre Bedürfnisse beantworten. Und wenn das nicht geschehen ist oder nachgenährt werden muss, dann ist das die Art und Weise, wie wir als Erwachsene mit uns selbst wieder lernen dürfen, umzugehen. Also wie beantworte ich meine eigenen Bedürfnisse wieder feinfühlig? Und das ist der Punkt, dass wir endlich verstehen, dass Hochsensibilität, so sehr das mit Wahrnehmung zu tun hat, gar keine Frage, und mit sich einfühlen können in andere Menschen und alles wahrnehmen und alles hören und bla bla bla, das stimmt ja auch alles. Aber wir dürfen auch irgendwann an den Punkt kommen, an dem wir das nach innen richten, an dem wir aus dem Blick nach außen ständig auf alle anderen blickend, ja, endlich wieder den Blick nach innen machen und in unseren Körper kommen und eben auch auf diese Ebene unserer Körperlichkeit kommen. Und dabei ist mir wichtig zu sagen, dass es wirklich überhaupt gar nicht darum geht, dass ihr, weiß ich nicht, also wisst ihr, ihr kommt dann nicht zu mir mit dieser Frage im Leib und ins Coaching oder ins Gruppencoaching oder in Kurse und dafür gibt es Coaches und das ist alles ultra wichtig, aber es geht gar nicht darum, dass die sexuelle Lust wieder explodiert und die Erotik wieder bam und ein Orgasmus nach dem nächsten und so. Und das ist, also finde ich wundervoll, ich finde großartig, dass es diese Coachings gibt, aber ich weiß auch, dass an dem Punkt, kurz nachdem ich Mutter geworden war oder Jahre nachdem ich Mutter geworden war, war erstmal das Entscheidende für mich, Erschöpfung abzubauen und überhaupt wieder eine Selbstanbindung an den Körper zu finden. Da wäre ich im Leben nicht auf die Idee gekommen, in so ein Sexcoaching zu gehen. Und die Verhaltenstherapie, die sagt, ja gut, wenn du keinen Bock hast, dann fang erstmal einfach an, kann ja irgendwie dann auch noch gut werden. Aber das Embodiment-Coaching sagt, um Gottes Willen, fang auf gar keinen Fall an, wenn da keine Lust ist. Lass das bitte. Bring deinen Körper nicht in einer so vulnerablen Situation in diese Unsicherheit und geh über deine Bedürfnisse hinweg. Bitte mach das auf keinen Fall. Das Embodiment-Coaching sagt, okay, cool, dann gehen wir jetzt in Richtung Selbstanbindung. Fühlen dich wieder ein in deinen Körper, damit du weißt, was du brauchst und was du fühlst und was du bist und welche Emotionen dich öffnen und dir den Raum geben und welche Struktur und Klarheit, welches Yang du brauchst, um darin wieder ganz chaotisch in Hingabe fließen zu können. Und das ist, was ich meine mit, es braucht einen geschützten Raum, es braucht einen Raum mit zugezogenen Vorhängen, Kerzenlicht und Intimität mit sich selbst. Es braucht nicht so sehr diesen Fokus auf wie klappt das jetzt, wie komme ich da jetzt zum Ziel und wie kann ich nimm den und den, das und das Spielzeug, um das und das zu erreichen. Das ist überhaupt gar nicht, worum es geht. In meiner Welt geht's sehr, sehr, sehr darum, sich selbst als, nicht mehr als, wer bin ich eigentlich überhaupt, sondern das ist, wer ich bin. Punkt. Zu finden. Okay, und ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ich habe in meiner Reise der Weiblichkeit unterschiedliche Wege gegangen, ich habe sehr viele unterschiedliche Richtungen ausprobiert. Ein für mich nicht mehr austauschbares Tool ist definitiv S-Factor. Und ich verlinke euch sowohl die Doku auf Netflix als auch mal den Instagram-Kanal beziehungsweise die Website von Sheila Kelly. Da könnt ihr euch gerne umschauen. Die Kurse mache ich mittlerweile seit 2 Jahren. Mein Gruppencoaching, der Tempel, wird davon influenced sein. Und es hat eine Weile gedauert, meinen eigenen Stil da reinzubringen und meine eigene Form, weil für mich so, so, so wichtig ist, dass es halt eben nicht einfach nur darum geht, irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen erotischen Tanz zu lernen. Das macht man dann 8 Wochen und dann lässt man es wieder fallen. Sondern dass es wirklich ein deepes, super deepes, intimes, anspruchsvolles, für sich selbst nährendes Embodiment-Coaching ist, bei dem es so viel mehr gibt, so viel mehr zu ergründen und so viel mehr zu leben, so viel mehr Befreiung für deinen Körper, als du das jetzt gerade vielleicht irgendwie greifen kannst. Und ich habe Frauen in meinen Kursen gesehen, die haben die ganzen Monate, die sie bei mir getanzt haben, immer dieselben Klamotten angehabt, immer schwarzes T-Shirt, schwarze Leggings. Und ich habe Frauen gesehen, die haben jede Woche irgendwie andere Accessoires und Gadgets und bla, um sich selbst wirklich zu spüren gesehen. Und das ist der Punkt, darum geht's überhaupt nicht. Also alles ist erlaubt und alles ist super, super wertvoll. Und in diesem geschützten Rahmen ist dann natürlich auch einfach diese krasse Verletzlichkeit, Dinge auszuprobieren und sich selbst zu zeigen oder eben sehen zu lassen, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig kann es auch einfach passieren, dass du feststellst, für mich ist der Inbegriff von Weiblichkeit Jeanshose und Kapuzenpullover und meine Chucks. Oder für mich ist der Inbegriff von Weiblichkeit da-da-da-da-dum. Und das ist dann vielleicht nicht so offensichtlich, weil das etwas ist, was eben du nicht bei Pinterest findest und was du nicht im Duden findest, als die perfekte Beschreibung von. Aber es ist was, was du fühlst. Es ist etwas, das dich abgrenzt und das dir die Verletzungen, die du möglicherweise innerhalb deiner Weiblichkeitsreise gemacht hast, dass dir hilft, die abzulegen und sein zu lassen, wie sie sind. Und dich so viel näher zu dir selber bringt, dich reisen lässt mit den Kernemotionen, die all unser Leben ausmachen, dass dich wirklich, wisst ihr, ein Aspekt der Hochsensibilität ist die emotionale Intensität, dieses intensive emotionale Spüren. Und das zu leben in vollstem Yin und weiblicher Urkraft ist der Inbegriff von Feminine Embodiment. Und das ist für mich ganz persönlich die Verknüpfung von Feinfühligkeit und Weiblichkeit, aber vor allem die Verbindung von Feinfühligkeit und lasse ich mich selbst der Mensch sein, der ich sein will? Kann ich die sein, die ich sein möchte? Und um zum Punkt zu kommen, ist die längste Frage der Woche Folge ever, zeigt aber auch, wie gerne ich offensichtlich über dieses Thema spreche. Darin steckt eine unglaubliche Kraft für dein gesamtes Leben und für mich ist wichtig zu verstehen, dass es dabei niemals ums Außen geht. Es geht niemals darum, irgendetwas besser auf die Kette zu kriegen, sondern es ist eine unglaublich intime Reise. Am Ende meiner Reise habe ich eine Mitte gefunden. Und man muss dazu sagen, ich bin ja nun mal auch noch chronisch erkrankt. Ich habe ja nun mal auch noch eine Zykluserkrankung. Das hat mir auch übrigens die Füße zum Thema Weiblichkeit oder den Boden unter den Füßen weggerissen. Aber dazu mache ich eine eigene Folge nochmal. Genau, die Mitte gefunden. Ich habe dazu eine Mitte gefunden, die sich für mich nach Verkörperung anfühlt. Und zwar nach der Verkörperung meiner selbst. Und das kann sehr unterschiedliche Dinge bedeuten. Vor allem aber bedeutet es, dass ich meinen persönlichen Zugang zu dieser Mischung und zu dieser Welt, zu diesem Zusammenspiel aus Yin und Yang habe finden dürfen. Und so gibt es Tage, die für mich so chaotisch und messy und wild sind, dass ich es kaum aushalte und dringend zurück muss in mein Yang, zurück muss in die Struktur, gerade übrigens in Bezug auf meine Erkrankung. Aber wie gesagt, da gibt's dann nochmal eine eigene Folge zu. Weil mich einfach dieses haltlose Rumwabern und irgendwie keine Struktur haben wahnsinnig macht. Und dann gibt es Tage, an denen mich eine Struktur und ein durchgetakteter Tag schier wahnsinnig macht und ich das streichen muss, weil ich so viel mehr Raum und Luft zum Atmen brauche und mich selbst eingesperrt habe in diesem Yang. Und dieses Wechselspiel, das begleitet mich jeden Tag meines Lebens und das ist sichtbar für mich an meinem Körper, das ist sichtbar in allem, in der Kleidung, die ich wähle, in der Musik, die ich wähle, in den Tänzen, die ich wähle, wie ich meinen Tag gestalte, welches Essen ich esse, ob ich zum Sport fahre oder nicht und welchen Sport ich dann da mache. Also überall spiegelt sich dieses Prinzip wieder. Und das nicht unter Zwang. Das nicht, weil ich mich dazu forciert habe, sondern weil ich endlich in meinem eigenen Nervensystem innerhalb dieser Stresstoleranzfenster, die sich immer wieder auftun und die auch mit einbezogen werden müssen bei dieser Arbeit, nicht mehr an meiner Feinfühligkeit und an eben dieser emotionalen Intensität zugrunde gehe, sondern mit ihr bin. Und zwar ohne Tamtam und ohne Firlefanz. Und das ist möglich. Und so gibt es auch Tage, an denen ich auf Partys oder einfach so, weil ich Bock habe und meine Leute hier sind, komplett ausraste, wir Musik anmachen, tanzen, feiern, das Leben genießen, Lebensfreude und Lebenslust pur durch jede Ader fließt und wir reihenweise Konfetti losfetzen und ich gehe unfassbar gerne auf Konzerte und brülle mir die Lunge aus dem Hals und tanze und feiere. Ich liebe Adrenalin. Ich liebe Abenteuer. Ich liebe, wenn Dinge sich verändern und mir wird schnell langweilig, wenn das ausbleibt. Und es gibt Tage, an denen ich wirklich genieße und fühle und mich so selbst fühle, weil irgendwas durchgefühlt und irgendein Prozess passieren muss und ich einfach den halben Tag damit zu bringen, meinen Teppich zu flennen. Und dann fein damit zu sein und damit okay zu sein. Also diese Wellenbewegung, dieses Auf und Ab, das früher so gerne als himmelhochjauchzend zu Tode betrübt, beschämt wurde oder als du bist jetzt hysterisch dargestellt, ist jetzt Embodiment. Und oft sogar intentional. Ich liebe diese Frage. Ich liebe diese Unterhaltung über dieses Thema. Ich kriege die Frage, habe ich ja vorhin schon gesagt, in sehr vielen unterschiedlichen Formen ganz, ganz häufig gestellt. Was ist Weiblichkeit? Wie äußert sie sich bei Hochsensiblen? Bin ich das nicht automatisch? Muss ich auf irgendwas achten? Wie komme ich da überhaupt hin? Und ich hoffe sehr, dass diese für mich sehr besondere Frage, diese Frage der Woche Special sozusagen, vielleicht auch die eine oder andere deiner eigenen inneren Fragen beantwortet hat. Und für mich ist noch wichtig, dir zu sagen, dass du hier super gerne folgen darfst, in den Shownotes nochmal Links findest, auch zu meinem jetzigen Gruppencoaching, The Temple, in dem ich tatsächlich mit einer super intimen, kleinen und sehr sicher wunderschönen Gruppe die nächsten 6 Monate auf die Reise gehe, um genau die Dinge, die wir heute besprochen haben, in ihrer Tiefe und absolut in Schönheit und Verletzlichkeit zu ergründen. Und falls das nichts für dich ist, zu intim, zu verletzlich, dann geh da mal trotzdem hin, melde dich idealerweise für den Newsletter an, denn im Laufe des Jahres gebe ich ja immer mal wieder so S-Factor-Kurse, von denen du auch in den Shownotes liest. Und solltest du erstmal einen Einstieg brauchen, erstmal einfach einen Beginn, irgendwo anzufangen, dann ist das der Ort. Und falls dir das alles noch viel zu krass ist und du einfach erstmal nur einen Einstieg in den Körper oder in deine Emotionen brauchst, ohne diesen ganzen Erotik-Kram, dann geh auf unsere Website und schau dir mal meinen Klang an. Das ist mein heißgeliebtes drittes Kind, sozusagen. Das sind Embodiment-Sessions, die dich zurück in deinen Körper bringen, die dich wirklich in deinem Körper verankern, die dich tief mit dir in Bewegung und in Emotionalität und in Gefühl bringen und dir helfen, das ein oder andere Thema zu bewegen, zu verarbeiten und letztendlich auch dein Nervensystem tatsächlich, ja, zu kennenzulernen, zu bewegen und Stress abzubauen. Das ist ein wunderschönes Prinzip, um überhaupt erstmal in deinen Körper zu kommen. Und dann dich selbst zu entdecken und immer, immer weiterzugehen. Das ist oft die Schwelle für Menschen tatsächlich. Weg von dieser permanenten Persönlichkeitsarbeit, die den Anspruch hat, alle Traumata aufzuarbeiten und ellenlange Persönlichkeitsarbeit zu machen, hin zum Bewegen von Emotionen. Du bist sehr, sehr willkommen. Jetzt lass das alles hier gern sacken. Ich freue mich immer über Rückmeldungen zu allem, was wir hier besprechen. Schreib uns gerne eine Mail, poste auf Insta, schreib mir eine Nachricht auf Insta. Freue mich sehr, mit euch in Kontakt zu gehen und ja, stell gerne auch du deine Frage der Woche. Die gibt's regelmäßig bei Instagram in meinen Stories. Du kannst gerne deine Frage einreichen und wer weiß, vielleicht beantworte ich sie ja bald mal hier im Podcast. Danke dir sehr fürs Zuhören. Bis bald.